Der Predigtext heute kommt aus dem ältesten Schriftstück des Neuen Testaments, aus dem Thessalonicher Brief. Er wurde ungefähr im Jahr 50 von Paulus geschrieben und gesandt an die Gemeinde in Thessalonich. Es ist das älteste des Neuen Testaments, das älteste, was wir jetzt hören. Ganz zum Schluss dieses Briefes, da schreibt er im Kapitel 5, vom Vers 19 an: Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Prüft alles und das Gute behaltet. Aber was ist das Gute? Das muss man sich ja fragen. Was ist das Gute? Wenn ich zurückdenke an meine Eltern und meine Großeltern, also einfach zwei Generationen weiter, dann war es beispielsweise gut in der Kindererziehung, wenn Kinder mit Zinnsoldaten spielen. Und das Böse, das war im Westen, das war der Feind, der Franzose. Und da gab es den Ersten Weltkrieg. Und die Frauen standen da und winkten kleinen Fahnen. Und alle riefen: Hurra, hurra. Das war das Gute. Heute sagen manchmal Eltern: Die Kinder brauchen Regeln. Das ist gut. Aber was für Regeln? Welche Regeln sind gut? Heute spielen sie nicht mehr mit Zinnsoldaten. Aber es gibt schlimmere Spiele. Bestimmte Computerspiele, die ausschließlich von Gewalt beherrscht sind, beispielsweise. Und manche Eltern sagen sich, ist besser, sie machen das, als würden sie im Bentamer Bergen spielen, da könnten sie abstürzen. Aber inwieweit sie dabei seelisch abstürzen, bei dem, was sie an diesen Bildschirmen machen, das wird überhaupt nicht bedacht. Was also ist das Gute? Prüft alles, sagt Paulus. Bewahrt das Gute. Was ist es, das Gute? Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Als unsere Tochter zur Schule ging, zur Grundschule, und dann so in die dritte, vierte Klasse kam, da gab es schon Zensurenspiegel. Ein Zensurenspiegel bedeutet, ist ein Stempel unter der Klassenarbeit, und da wird eingetragen, wie viel Einsen, wie viel Zweien, wie viel Dreien, wie viel Vieren, wie viel Fünfen, wie viel Sechsen es gab und an welcher Stelle das Kind steht. Natürlich denkt sich so ein Kind, wenn so ein Spiegel, ein Zensurenspiegel unter dem Heft steht, wo ist mein Rang, wo bin ich? Und natürlich erzeugt ein solcher Zensurenspiegel auch unter den Schülerinnen und Schülern eine gewisse Konkurrenz. Das ist sogar gewollt. Es ist gewollt, dass die Kinder untereinander sich vergleichen. Es ist gewollt, dass sie Karriere machen. Es ist gewollt, dass möglichst viele nach dem Abitur streben. Kürzlich sagte mein Freund Ernst Friedrich de Witte zu mir: Weißt du was, Kalle? Wir sprachen darüber, dass es so viel Arbeit gibt im Handwerk. Und so wenig junge Menschen, die sich ausbilden lassen wollen. Da sagt er also zu mir, ich habe kürzlich einen Lehrjungen und er sagt zu mir, mein Lehrer hat gesagt, mach möglichst etwas aus dir, wo du dir nicht die Hände schmutzig machen musst. Was für eine Aussage. Wir haben beide nur mit dem Kopf geschüttelt. Er sagte noch zu mir, diesen Lehrer, den schnappe ich mir nochmal. Was sind das für Sachen? Ist das denn gut? Dass Menschen gegeneinander aufgerieben werden, dass sie in Konkurrenz zueinander gesetzt werden und dass alle Welt meint, sie müssen Abitur machen und sich nicht mehr die Hände schmutzig machen. Dass das, was eigentlich goldenen Boden hat, nämlich das Handwerk, auf einmal missachtet wird. Das sind Fragen, die ich so stelle. Also nach welchen Regeln erziehen wir denn die Kinder? Nochmal zurück zur Schule. Zu den Zensurenspiegeln. Kürzlich sagte mir eine Mutter, meine Tochter hat ein ganz tolles Zeugnis bekommen. Nein, nicht die Zensuren, sagte sie, was drunter steht. Und darunter stand, Nina hat sich wunderbar verhalten im Unterricht und unterstützt immer die schwächeren Schüler. Sie steht immer für die anderen ein. Ach ja, habe ich gedacht, das gibt es auch noch. Das wird also auch gefördert. Also es gibt doch die Klassengemeinschaft, es gibt die Gruppe, es gibt das Miteinander. Sehen Sie, es gibt das Gute doch. Aber auch das andere ist da. Diese Konkurrenz, der Hader, das Mobbing, einer gegen den anderen. Und dann wieder das Gute. Wir sind eine Gemeinschaft, ich helfe dir. Und Hans war heute nicht in der Schule. Naja, da gucken wir doch mal, wo der ist. Ich habe gehört, der soll im Krankenhaus sein. Es gibt einen Bus nach Nordhorn. Da können wir hin und ihn besuchen. Seht ihr, das Gute. Prüft alles und bewahrt das Gute. Ein anderes Beispiel. Ich hatte gerade von den Computerspielen geredet, von diesen Gewaltspielen, die ich nicht gut finde. Kürzlich sagte mir eine Mutter, die war früher einmal meine Studentin und ist jetzt Psychoanalytikerin, also Psychotherapeutin. Die hat zwei Kinder, unter anderem eine Tochter, die heißt Lea. Und sie sagte zu mir, du, ich mache mir große Sorgen um Lea, weil die ist immer am PC, also am Computer. Und dann haben die Kinder ja heute diese Smartphones, wo sie es immer so drüber wischen und ständig drauf gucken. Und ja, wird sie davon nicht möglicherweise abhängig? Ja, sagte ich, vielleicht, aber was macht sie denn da? Was macht sie an diesem PC, an dem Computer? Da sagte sie, ja, sie macht bestimmte Spiele, und zwar solche Fantasy-Spiele, also Fantasie, und es sind bestimmte Gestalten, und sie ist mit ganz vielen Menschen verbunden, Tausende spielen dieses Spiel und kommunizieren miteinander, tauschen sich aus, um dann weiterzukommen in diesen Spielen. Ja, sagte sie, und was mich dann erleichtert hat, war, dass die sich auch manchmal treffen. Und zu diesem Spiel gehören bestimmte Fantasiegestalten. Sie selber beispielsweise ist ein Bogenschütze, so wie Robin Hood. Und dann treffen die sich und haben Kostüme mit. Und ich habe ihr geholfen, sagte die Mutter, ich habe Lea geholfen, ihr Kostüm zu nähen. So eine Art Jägerkostüm mit einem spitzen Hut, alles in grün, und den Bogen, den hat sie sich auch gebaut. Und dann haben die sich da getroffen, die Kinder, die Jugendlichen, in Bonn oder in Köln, auf so einer großen Messe, und haben sich da ausgetauscht. Da habe ich gedacht, das ist doch gar nicht schlecht. Die Kinder sind einerseits an einem Computer, sind mit ihnen, mit anderen Kindern, wie man sagt, digital verbunden. Nicht? Digital bedeutet ja zeichenhaft, über den Computer verbunden, mit den Computerzeichen 0 und 1, denn mehr sind es ja nicht. Sind ja immer nur, eigentlich ist es immer nur ein Signal und das andere ist 0, kein Signal. Und der Computer besteht immer nur aus denselben Signalen, nur in einer bestimmten Reihenfolge. Das ist alles. Und eigentlich ist es eben nur ein Werkzeug, der Computer. Dem Grunde nach ein ganz primitives, das aber so geschickt verschaltet ist, dass aus diesen Nullen und Einsen, diesen ganzen Ketten, Bilder entstehen können, Geräusche entstehen können. Vielleicht irgendwann auch noch Gerüche, wer weiß. Der Vorteil eines Computers ist, dass er ungeheuer schnell rechnen kann und dass er uns in der Tat in der ganzen Welt digital miteinander verbinden kann. Aber wenn es dabei bleibt, dann entsteht eine Abhängigkeit, eine digitale Abhängigkeit. Man ist abhängig von einer Maschine. Und diese Maschine kann schließlich zu einer Art Halbgott oder Gott werden. Die Maschine kann fetischisiert werden, wie wir sagen. Sie kann angebetet werden. Man ist abhängig davon. Es ist wie eine Sucht. Aber bei der Lea war das durchbrochen. Denn sie trafen sich. Sie haben diese Kostüme genäht. Sie haben miteinander etwas getan. Sie waren auf einmal wieder analog. Sehen Sie, das ist für mich das Kriterium des Guten. Wenn eine Maschine nur dafür da ist, dass sie angewendet wird, ein Werkzeug ist. Und wenn man sie dann stehen lassen kann, wie man ein Werkzeug zur Seite legt und dann sich wieder wirklich trifft. Meine Tochter sagte mir kürzlich, mein Smartphone habe ich ja schon lange weggeworfen, Papa, aber wir treffen uns auch öfter und dann hat keiner mehr ein Handy dabei. Da achten wir drauf, dass wir wirklich wieder wirkliche Menschen sind. Ein anderer, ein Vater, sagte mir, weißt du, was meine Kinder jetzt immer machen? Die treffen sich zum Tanzen, weil sie wieder wirklich tanzen wollen. Sehen Sie, und so glaube ich, dass das Gute und das Böse immer nah beieinander liegen. Es ist nur gut, alles zu prüfen und das Gute herauszufiltern und zu bewahren. Gut ist eine Maschine dann, wenn man sie nur anwendet, zweckmäßig anwendet und dann zur Seite legen kann, eben wie ein Werkzeug. Wenn man verstanden hat, worauf es ankommt, nämlich auf die Menschlichkeit, auf die Verbindung unter den Menschen. Wenn uns ein Werkzeug dazu hilft, Verbindungen näher herzustellen, dann ist es gut. Aber wenn das Werkzeug zu einem Selbstzweck wird, dann ist es gefährlich. Dann ist es nicht mehr gut. Und so sollten wir alles schön prüfen und danach schauen, was ist nun gut und was ist nun schlecht. Gut also ist das, was der Gemeinschaft dient. Gut ist das, was der Gemeinde dient. Schlecht ist alles das, was uns abhängig macht und wovon wir uns schließlich beherrschen lassen. Und wenn wir genauer hinschauen, dann ist der Beherrscher ja gar nicht die Maschine, zum Beispiel der Computer, sondern der Beherrscher oder die Beherrscher sind die, die dahinter stehen, die Milliarden machen. Ihr wisst, wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört, sagt Jesus zu seinen Freundinnen und Freunden. Ihr wisst, dass die Herrschenden ihre Völker niederhalten, dass sie sie beherrschen. Aber so soll es unter euch nicht sein. Unter euch soll es nicht so sein, dass einer den anderen beherrscht. Einer sich über den anderen erhebt und meint, er oder sie sei etwas Besseres. Ihr sollt füreinander da sein. Ihr sollt einander dienen. Manchmal, wenn ich nicht weiter weiß bei der Frage, und das ist für mich ja auch schwer, das immer zu entscheiden, was ist nun gut und was ist schlecht, dann frage ich mich, was hätte Jesus wohl gesagt? Und diese Aussage ist doch unklar, sehr klar. Wir sollen nicht herrschen. Herrschaft gibt es genug. Und dann gebt dem Kaiser doch, was dem Kaiser ist. Ich zahle ja auch immer meine Steuern. Nicht wahr? Aber deswegen bin ich ja dem Staat nicht erlegen. Nicht Herrn Schäuble oder Frau Merkel oder wem auch immer. Im Gegenteil, ich bin sehr kritisch und oft auch widerständig. Aber meine Steuern bezahle ich, weil ich mir sage, lass es doch. Was soll ich mich da widersetzen? Widersetzen kann ich mich auf eine andere Weise. Aber wie? Indem man nur protestiert? Indem man es nur sagt? Jesus hat nicht nur protestiert, er hat nicht nur gepredigt, er hat nicht nur solche Sätze gesagt. Jesus hat gehandelt. Und jetzt ist wieder die Frage, wie hat er denn gehandelt? Was hat er denn gemacht? In welcher Hinsicht ist er denn unser moralisches Vorbild? Unser Vorbild für das Gute? Er hat gehandelt in der Gemeinschaft, indem er die Menschen um sich versammelte, aber dann nicht einfach nur in der Mitte war und der Prediger war, sondern mit ihnen war. Eine Maria Magdalena aus dem Staub zog und sagte, komm Mädel, du musst sie nicht weiter verdingen. Du bist eine von uns, egal wie sie dich anschauen. Und so hat Jesus die Menschen nicht nur um sich versammelt, sondern war einer von ihnen. Er hat ihnen gedient, sogar die Füße gewaschen. Er wollte kein Gott sein oder Abgott, kein Herrscher. Ja, er ist sogar gekreuzigt worden, weil er die Gewalt nicht wollte, weil er das Leben wollte, weil er die Schuld auch auf sich genommen hat, weil er für die Freunde gestorben ist. Und so muss ich manchmal denken, auch manchmal denken, wenn ich keinen Mut habe, dann sage ich mir, er hat ihn gehabt. Und das ist viel schlimmer ausgegangen, als es wahrscheinlich mit mir ausgeht. Und so haben wir in Jesus Christus jemanden, der durch sein Leben gezeigt hat, wo das Gute ist. Das Gute also in einer teilenden Gemeinschaft, wo symbolisch das Brot gebrochen wird, aber in Wirklichkeit auch geteilt wird. Wo tun wir das heute? Wo teilen wir miteinander? Manchmal machen wir das ganz gut, glaube ich. Auch in so einem kleinen Dorf. Dann teilen wir doch miteinander. Nicht unbedingt immer das Geld, das meine ich gar nicht. Daran mangelt es uns ja manchmal gar nicht. Zumindest in unseren Breitengraden. In so einem Dorf wohl nicht so sehr. Vielmehr teilen wir uns in der Zeit miteinander mit. Wir haben Zeit füreinander. Es gibt Menschen, die sich engagieren, die etwas tun für andere. Ich denke mal an den Bürgerbus. Ich denke mal an den Heimatverein. Ich denke mal an viele von denen, die hier sind und woanders sind, die auch heute nicht im Gottesdienst sind, die vielleicht auch nie kommen zum Gottesdienst und die trotzdem was tun für die Gemeinschaft. Viele Menschen haben Ideen, wie man etwas verbessern, verändern kann und setzen sich ein. Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Am letzten Sonntag war ich in Mehringen bei Emsbüren an der Ems mit unserem Pflegesohn. Und da gibt es jetzt so eine kleine Fähre für Fahrradfahrer mit so einer Kurbel, einer Kette. Dann kann man übersetzen über die Ems. Und da waren zwei Männer dabei, die hatten so ein blaues T-Shirt an. Und die leiteten das ein bisschen. Und dann sagte der eine Mann, ja, ich bin beim Spüren. Und wie mag das jeden Sonntag? Und dann freiwillig, hat er mir erzählt. 39 Leute sind wir, wechseln uns immer ab. Jetzt kann man sagen, ja, was hat das denn mit Christentum zu tun, da zu kurbeln und überzusetzen? Ja, natürlich hat es was damit zu tun, nicht? Ist doch eine gute Sache. Das hat nichts gekostet. Da war wohl eine Sparbüchse, da konnte man 50 Cent reintun, aber das war umsonst. Ich erzähle das jetzt nur als so ein kleines Beispiel. Aber die kleinen Beispiele, wenn die sich aneinander reihen, wie Perlen auf einer Kette, dann wird doch etwas sehr Schmuckvolles daraus. Und so tun wir und tut ihr das doch auch in der Gemeinde. Ihr, die ihr hier seid, die, die sich hier engagieren, ob das im Kirchenrat ist, bei den Lesungen ist oder jetzt, wo Julia krank ist, dass jemand mich anrief und gesagt hat, Herr Terhorst, können Sie das denn nicht machen? Das muss ja alles gemacht werden. Alles, auch die politischen Ämter, Bürgermeister, Bürgermeisterin, all die Menschen, die sich engagieren. Es ist alles ein Stück zum anderen. Wichtig ist dabei, dass wir immer vor Augen haben, wir sind keine Herrscher. Auch wenn ich hier jetzt ein bisschen erhöht stehe, ich habe es nie gewollt zu herrschen und ich werde es auch nie tun, aber manchmal vergreift man sich doch im Wort. Manchmal pöbelt man vielleicht doch jemand an und macht was falsch. Ich bestimmt auch und habe es bestimmt auch oft falsch gemacht. Aber das müssen wir erkennen. Wir müssen unsere Schwächen erkennen, die Schwäche des Menschen, die Eitelkeit, die Herrschsucht, es immer besser wissen zu wollen, all diese Dinge. Wir müssen in uns gehen und müssen sagen, eigentlich kommt es darauf an, zu dienen. Und dann werden wir plötzlich ganz klein. Ist ja gar nicht schlimm, Wir sind ja alle nur Menschen. Und wenn wir dann wieder ganz klein sind, dann schauen wir zu den armen Menschen hoch, zu den Kranken, zu denen, die unser bedürfen. Dann verstehen wir auf einmal, wie gut, dass der Lehrer oder die Lehrerin gemeint hat, dass sie unter diesem Zeugnis geschrieben hat, ihr Kind ist immer für die anderen da. Dann verstehen wir auf einmal, wie von Herzen das kommt, mit der Hand geschrieben. Und so sind es die Kleinigkeiten in unserem Leben, die unseren Reichtum ausmachen. Prüft alles, sagt Paulus, guckt auf alles, aber bewahrt das Gute und dämpft den Geist nicht, den Geist Gottes, der uns immer wieder beflügelt, das Gute, das Schöne zu sehen, die Natur, die Schöpfung, den Mitmenschen, die Liebe zu erkennen, die Zärtlichkeit, das Glück. Wenn wir das tun, dann haben wir viel Gutes zu entdecken. Egal übrigens, wie alt wir sind, wir haben viel Gutes zu entdecken und zu bewahren vor allen Dingen, auch für unsere Kinder und für die Kindeskinder, dass sie nicht irgendwann wieder sagen, da steht der Feind im Westen oder im Osten. Thema Zinnsoldaten, brutale Computerspiele, damit das weniger wird. Stärkt das Gute, schwächt das Böse. Das ist es. Und wenn wir so leben, in einem guten Miteinander, dann ist es ein ganzes Stück ein gutes Leben. Und dieses gute Leben, das möchte ich uns allen in unserer Gemeinschaft hier in Ohne für uns wünschen, dass wir es finden, stärken, verstärken und entfalten. Amen.